Ja, hallo und herzlich willkommen bei der 32. Folge von OMR Takeaway. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Julia Gümbel, Plattformexpertin bei OMR. Ich bin Roland, ich bin Head of Content hier bei OMR und wir sitzen uns einmal in der Woche gegenüber und erzählen uns gegenseitig, was der heiße Scheiß im Internet und in Sachen Marketing so ist. Worüber sprechen wir denn diese Woche, Julia?
Ja, diese Woche geht es um die nächste Version von Google, die vielleicht schon bei der I.O., die alljährlich stattfindet, vorgestellt wird. Dann gibt es ein paar ernüchternde News aus der Medienbranche und gleich darauf gibt es wahrgewordene April-Scherze.
Viel Spaß!
Vielleicht habt ihr es letzte Woche gemerkt, wir waren ja ein bisschen mehr bei den popkulturellen Themen unterwegs und deswegen darf Roland diese Woche total abnerden. Hat er auch schon ein bisschen gemacht im Vorgespräch hier, aber ich muss sagen, da konnte ich ihm auf jeden Fall sehr gut folgen und fand das auch sehr interessant. Deswegen habe ich das direkt durchgewunken, das Thema. Ich fand es super, deswegen Roland, komm, wir gehen rein.
Ja, ich versuche mein Bestes, das hier für euch zusammenzufassen. Genau, ich fand es total spannend. Es gab ganz viele Google-News in den letzten Wochen und ich dachte, die kann man mal ein bisschen zusammenfassen. Also zum einen ist ja so, dass Google sich massiv wandelt, so von einer Such- zu einer Antwortmaschine. Mhm. Das haben wir ja schon ganz häufig drüber gesprochen, dass in den Google-Suchergebnissen da schon quasi KI-Antworten ungepromptet auftauchen.
Das finde ich aber ganz kurz, da muss ich kurz reingrätschen, das hast du schön gesagt gerade.
Ja,
das habe ich so noch nie, ich glaube, ich habe das so noch nie gehört. Und kennst du das, wenn man dann auf einmal irgendwas wahrnimmt, was da irgendwie, also ja, von der Such- zu einer Antwortmaschine, finde ich schön, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie das selbst sagen, aber es ist ja offensichtlich. Aber jetzt ist eben so, dass schon bevor dieser Umbau quasi nur abgeschlossen ist, zeichnet sich schon so die nächste Evolutionsstufe am Horizont ab und die könnte eben noch radikaleren Wandel mit sich bringen. Mhm. Und kann sogar sein, dass sie dabei mehrere Konventionen, die so jahrelang im Internet gegolten haben, dass sie die über den Haufen werfen. Und deswegen dachte ich, kann man mal so ein bisschen Preview geben. Und du hast ja auch schon diese I.O. angeteasert. Die wird am 19. und 20. Mai stattfinden. Das ist ja diese große Hausmesse von Google, wo die immer die neuen Features vorstellen und weiter mit großer Keynote von Sundar Pichai. Und da dachte ich, wenn man all diese News so ein bisschen zusammenfasst, dann kann man da so ein bisschen schon mal vielleicht so eine Prognose abgeben, was die da vorstellen. Und das war jetzt der Gedanke. Klingt das für dich gangbar, dieser Weg?
Es klingt sehr gangbar für mich. Ich finde es auch richtig schön, dass wir dann am Ende was haben, wo wir dann entweder sagen können, Roland hatte mal wieder recht gehabt oder eben nicht.
Deswegen. Total in die Kacke gegriffen. Also, anfangen will ich mit einem Interview, das hier Sundar Pichai, also der Google-CEO, vor ein paar Wochen im Podcast von Stripe gegeben hat. Das ist ja so ein Zahlungsabwickler, der irgendwie milliardenschwer ist. Wichtiger Partner von Google bei diesem Universal Commerce Protocol, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Und in diesem Podcast ist er nach der Zukunft der Suche gefragt worden und ich will einfach seine Antwort einmal kurz hier einspielen.
Yeah, if I fast forward, you know, a lot of what are just information seeking queries will be agentic in search. You'll be completing tasks. You'll have many threads running.
Mm-hmm. Well, so, search exists in 10 years.
Well, you know, you may...
Or it just evolves into something.
It keeps evolving. Yeah. So, you know, search would be an agent manager, right, in which you're doing a lot of things.
Also, um es nochmal zusammenzufassen, er sagt, dass sich die Suche ja permanent verändert und sich auch jetzt gerade wieder verändert. Und vieles von dem, was so bislang Informationsbeschaffung war, wird künftig agentic. Und Google selbst wird zum Agent Manager und erledigt im Auftrag der NutzerInnen im Hintergrund so mehrere Aufgaben gleichzeitig. Also damit wird dann das, was ich gemeint habe, mit einer... dem nächsten radikalen Wandel, Google wird dann von einer Antwortmaschine zu einer Aufgabenmaschine, die halt wirklich Aufgaben für den User erledigt, was dann halt so die nächste Evolutionsstufe quasi ist.
Also das heißt dann, dass Google zu meinem Agenten wird?
So quasi, ja.
Oder dass es Agenten managed? Weil gerade eben meintest du, glaube ich, irgendwas mit...
Agent Manager, so hat er das ja genannt. Mhm. Aber im Grunde, ob das jetzt mehrere Agenten sind oder ich glaube, das zentrale Einfallstor soll halt immer Google sein, nach dem Willen von Google. Und was das jetzt genau macht, wahrscheinlich ist erstmal so Informationsbeschaffung, such mir alles, so also wie man es jetzt schon kennt, such mir Informationen zusammen, aber dass es dann auch künftig in die Umsetzung geht und dann vielleicht schon irgendwie Produkte in den Warenkorb legt oder wie auch immer. Mhm. Also halt wirklich Aufgaben ausführt und Google da die zentrale Schaltstelle ist. So. Die News ist jetzt auch nicht so ganz neu. Es gab schon mal es gibt schon dieses Project Mariner, das haben sie letztes Jahr auf der I.O. vorgestellt. Das ist schon so eine Frühform von den Agenten, wo sie auch sagen, irgendwie bestellt Lebensmittel für dich oder kauft Tickets zu einem Baseballspiel. Mhm. Das ist aber noch sehr in kleinem Maße verfügbar, nur in den USA und für so Leute, die irgendwie 250 US-Dollar für so ein AI-Ultra-Abo zahlen. Also das hat quasi noch niemand so. Trotzdem finde ich, muss man sich mal nochmal vergegenwärtigen, wie krass das ist. Früher war halt Google so wie so ein Bibliothekskatalog, wo du quasi irgendwie eine Suchanfrage hattest und dann haben die dir gezeigt, hier die 10 Bücher oder diese 10 Websites beantworten deine Fragen. Jetzt ist es die Antwortmaschine, die suchen dir selbst aus den Büchern die Antworten zusammen und künftig machen sie halt Aufgaben für dich. Da kannst du dann irgendwie, keine Ahnung, sagt dir, ist das beste asiatische Restaurant in deiner Gegend, sagt dir, wann dein Tisch frei ist, bucht das, informiert all deine Freunde darüber, wann der Tisch gebucht ist und vielleicht kaufen sie dann sogar noch irgendwie Blumenstrauß für die Freundin, die an dem Abend Geburtstag hat.
Also ist das eigentlich so ein bisschen was wie Open Claude? Also, dass ich da dann wahrscheinlich mit dem Agenten chatten kann und dem sagen kann, hey, buch mir einen Tisch für den Asiaten um 18 Uhr und dann macht er das.
Ich würde schon denken, dass das die Vision von Google ist.
Ja.
Also man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden. Es gab ja schon vor Open Claude andere Agenten, die haben aber quasi nur im Browser gelebt und konnten dann im Browser Aufgaben für dich ausfüllen oder erfüllen. Open Claude war ja so das Erste, wo es funktioniert hat, dass man über den Browser hinaus das genutzt hat. Zum einen konntest du es über WhatsApp oder was, welchen Slack oder wie auch immer ansteuern. Zum anderen kannst du deinen Kalender, dein E-Mail-Postfach, andere Software damit verknüpfen und auch außerhalb des Browsers erledigt das dann für dich Aufgaben. Würde mir vorstellen, dass Google das auch anstrebt, so nicht nur auf den Browser beschränkt zu sein, aber vermutlich werden die ersten Dinge, die sie da einführen, werden erstmal im Browser sein und
naja, und vor allen Dingen wahrscheinlich auch alles. Also wir nutzen ja hier bei der Arbeit auch Google als, wie nennt man das?
Als Business Suite so quasi.
Genau, und da hast du ja auch, also Gmail ist mit dabei, der Drive ist mit dabei, Tabellen sind mit dabei. Das ist ja auch, das könnte der ja dann auch einfach ausfüllen, ne?
Ja, genau.
Also du machst
gerade
einmal ganz kurz einen Chat rein und sowas alles.
Das ist ja total sinnvoll und für die auch einfach alle Dienste, die sie da haben, wie du sagst, die wir auch alle nutzen, das miteinander zu verknüpfen, ist ja total sinnvoll im B2B-Bereich, Ja, und es gab eben noch ein paar neue News, die so ein bisschen zeigen, wo die Reise hingeht. Das eine war, also das, was ich eben gesagt habe hier, dass der Agent dann quasi den Blumenstrauß schon kauft. Es gibt jetzt so eine Website, die heißt Testing Catalog, die guckt, welche neuen Funktionen im Programmiercode von so Plattformen angelegt sind, die aber noch nicht offiziell ausgerollt sind. Und die haben jetzt gesehen, dass in Gemini schon eine Shopping-Card-Funktion angelegt ist. Also das gehen sie quasi denselben Weg wie OpenAI mit ChatGPT, die da jetzt wieder das eingestellt haben. Aber Google will es offenbar trotzdem versuchen, dass der Agent dann eben auch für einen einkaufen kann. So.
Ja, ist ja auch ein bisschen eine größere Macht. Ne? Und macht ja auch wieder für die nur Sinn, weil sie ja schon diese Google-Shopping-Ergebnisse auf der Google-Seite angezeigt haben.
Ja, genau.
Ja.
Und ein Teil dieser Funktionen, dieser agentischen Funktionen, die man, glaube ich, da aus Project Mariner kennt, wird jetzt so ein bisschen stärker für die Allgemeinheit verfügbar. Es gab eine News, dass sie so dieses Agentic Restaurant Booking, diesen Case, den ich da eben aufgemacht habe, gibt es seit 2 Wochen jetzt irgendwie im AI-Mode, schon in Großbritannien und Indien. Also hat man den Eindruck, dass sie da so manche Sachen schon so langsam vorab ausrollen, um das ein bisschen testen zu können. Und eine große Neuigkeit, die es noch gab jetzt in der letzten Woche, dass sie einen neuen AI-Mode für den Chrome-Browser ausgerollt haben. AI-Mode kennt man ja quasi, also Gemini im Browser nutzen so quasi über die Google-Suche. Und da ist jetzt so in dieser neuen Version in Chrome, dass quasi der AI-Mode permanent links im Browser zu sehen ist, so als Seitenspalte. Und sie haben es so ein bisschen euphemistisch als a new way to explore the web bezeichnet, aber es ist halt auch nochmal ein krasser Wandel. Also das Beispiel, was sie zeigen, ist, jemand will sich eine neue Kaffeemaschine von Ninja kaufen, von dieser Firma, und schreibt dann so seine Anforderungen. Er hat wenig Platz in der Küche und trinkt hauptsächlich Cappuccino und so weiter. Und ganz lang bewegt er sich nur in Gemini quasi. Und erst so am Schluss taucht dann einmal die Website von Ninja auf. Und dann wird ihm da halt ein konkretes Produkt von Ninja empfohlen, was er dann theoretisch kaufen kann. Dann fragt er aber auch erstmal so im AI-Mode, der halt offen bleibt, wie leicht ist denn dieses Projekt, ist denn diese Kaffeemaschine zu reinigen so. Was ich für sich genommen schon mal krass finde, weil halt die Website nur am Schluss zu sehen ist und es ist auch nicht mehr so die Main Source of Truth, wo sie die Leute sich informieren, sondern Gemini ist halt der viel wichtigere Informationsgeber so. Das ist krass ist, aber was die News noch so ein bisschen krasser macht, dass die technische Umsetzung dieser neuen Version auch wieder so Konventionen im Web über den Haufen wirft.
Werbung.
Wir haben in diesem Podcast ja schon einmal über RankScale AI gesprochen. Wer da aber nicht zugehört hat, der bekommt jetzt nochmal ein Briefing von Roland. Roland, was ist denn RankScale AI?
Ja, RankScale will euch helfen, eure KI-Sichtbarkeit zu messen und zu tracken und zu managen und zu optimieren. Also es geht ja viel gerade im Marketing um Sichtbarkeit in den AI-Overviews bei Google, in ChatGPT, in all diesen KI-Chatbots, KI-Antworten wollen Marken und Publisher ja auch sichtbar werden. Und da will euch RankScale bei helfen, indem ihr euch trackt, indem ihr guckt, welche Mitbewerber gibt es da schon, verbessert sich das und so weiter. All das will RankScale möglich machen.
Genau, und die haben jetzt nämlich auch zwei neue Features dazu bekommen, und zwar einmal die ChatGPT-Shopping-Analyse und einmal dynamische Dashboards für übersichtliche AI-Insights.
Und wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, gibt es einen Gutscheincode, nämlich der Gutscheincode PODSTARS liefert euch quasi 5% Rabatt auf alle Preise, ist bis zum 31. Juli gültig. Probiert es doch mal aus.
Werbung Ende.
Ich bin da auf einen LinkedIn-Post von einem Medienberater gestoßen. Der hat sich das genau angesehen und hat da einen sehr wütenden Post drüber geschrieben. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, um zu verstehen, warum der so wütend ist. Da muss man so ein bisschen eine Reise in die Anfangszeit des Webs machen. Ich glaube 2002 oder so waren iFrames ein großes Thema. Damit konnte man, mit iFrames kann man jede beliebige Website auf einer anderen Website einbinden. Da konnte also theoretisch die Startseite von Spiegel Online auf der eigenen Website einbinden, dann irgendwie mit schmutzigen SEO-Tricks dafür sorgen, dass man zum Keyword wie aktuelle Nachrichten bei Google ganz oben auftaucht und dann ohne eigene Arbeit zu machen, irgendwie Traffic generieren, da Werbung drauf schalten und damit Kohle zu machen. So. Also ganz shady Sachen.
Was meinst du genau mit einbinden?
Du hast eine eigene Domain gekauft, hast gesagt www.supernachrichten.de, hast die Startseite von Spiegel Online quasi eingebunden, also hast die da reingeladen, dass die in deiner Website zu sehen ist.
Ja.
Und konntest du halt quasi die deren Inhalte klauen.
Ah, okay, ja. Mhm.
Und das war halt ein Riesenthema und ist halt auch, lädt halt zu Missbrauch ein so.
Ja.
Und um genau sowas zu verhindern, haben die dann, gab es damals Microsoft, glaube ich, eine technische Lösung gefunden, um das zu verhindern. Konnte man quasi im Header dieser Website so eine Info eintragen, X-Frame Options, Same Origin, da heißt das, sorry, ist sehr nerdy, aber so quasi ein Code-Schnipsel, mit dem man verhindern kann, dass die eigene Website auf anderen Websites eingeladen wird. Also, dass sie nur auf derselben Domain quasi abgerufen wird, wo sie gehostet wird. Und Google nutzt diesen Schnipsel selbst seit Jahrzehnten, um auch zu verhindern, dass die Google-Startseite irgendwo anders eingebunden wird. Aber dieser Thomas Beckdahl sagt nun, dass jetzt mit dieser neuen Version des AI-Mode in Chrome Google diese Konvention ignoriert, weil er hat nachgeschaut auf der Website von SharkNinja, die da in diesem Kaffeecase als Beispiel dienen. Die haben auch diesen Schnipsel eingebunden, aber wird ja von Google als Beispiel gezeigt und die haben es quasi im AI-Mode quasi die SharkNinja-Website quasi eingebettet. Und ignorieren das also.
Also das ist gar nicht so, dass die, weil ich dachte gerade eben, wie du das erklärt hattest, dass einfach links der AI-Mode weiterläuft auf meinem Bildschirm und rechts halt dann die Website ist.
Ja.
Aber so ist es gar nicht, weil es ist eigentlich alles noch der AI-Mode.
Also so hat er es zumindest dargestellt. Und so sah es zumindest auch in diesen Videos aus. Ich konnte es jetzt noch nicht selbst verifizieren, ehrlicherweise. Mhm. Aber es jetzt sah für mich nicht so aus, als ob man da quasi oben in der dann quasi die SharkNinja-Domain sieht. So. Also,
und dann würde man quasi in Gemini bleiben, weil man hat sich diese Website illegal quasi bei Gemini, haben die sich das eingebunden. Dann würde man
illegal kann man nicht sagen, weil es kein Gesetz ist. Das ist mehr so ein Gentleman's Agreement. Es gibt halt im Netz so ganz viele Gentleman's Agreements, an die sich jetzt alle jahrelang gehalten haben. Und das ist jetzt so ein Fall, wo man denkt, okay, offensichtlich wirft Google da vieles über den Haufen, was jahrelang im Web gegolten hat. So.
Ja.
Und das ist eben nicht der einzige Fall, wo das passiert. Thomas Beckdahl hat noch über eine andere News geschrieben. Und zwar hat Google einen neuen Crawler eingeführt und die dokumentieren das immer sehr transparent auf ihrer Developer-Website und weiter. Es gibt ja den klassischen Google-Bot, der Websites upsurft, um sie für Google zu indexieren und so weiter. Jetzt haben sie einen neuen Bot ins Netz gebracht, der heißt Google Agent. Das ist also offenbar der Bot, den Google jetzt losschickt, wenn künftig ein Nutzer oder eine Nutzerin sagt, erledige diese oder jene Aufgabe für mich. Also das ist quasi die Vorbereitung für diese Agentic-Version von Google. Und das Besondere ist eben, dass dieser Crawler offenbar die Robots-Text-Datei ignoriert. Auch da muss ich wieder ein bisschen weiter ausholen für alle Leute, die keine Nerds oder irgendwie SEOs sind und nicht wissen, was das ist. Das ist die Datei, mit der WebsitebetreiberInnen festlegen können, welche Teile einer Website von einem Bot aufgesucht werden können. Und welche eben nicht. Ist so ein bisschen wie so ein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür. Kann man sagen, hier, das guck dir bitte nicht an, aber das kannst du gerne crawlen. kann man zum Beispiel der Bot von OpenAI, der kann man dann sagen, du darfst hier die Website nicht auslesen und deine KI damit trainieren, so. Aber bei Google ging es zum Beispiel auch darum, dass man, manchmal hat man ja zum Beispiel eine Testumgebung für eine Website, haben wir auch bei OMR, wo man dann neue Features testet. Die soll ja aber nicht von Google indexiert werden, die soll ja nicht irgendwie in den Google-Suchergebnissen auftauchen. Das kann man dann zum Beispiel diesen Robots-Text über diese Datei quasi informieren. Und auch das ist so ein Gentleman's Agreement. Und jetzt dieser neue Agent, dieser neue Google-Agent, dieser neue Bot und Crawler ignoriert das. Und Google sagt, dieser Crawler oder dieser Bot ist ja im Auftrag eines Menschen unterwegs. Wenn zum Beispiel ein Mensch sagt, kauf mir da und da Blumen, leg mir hier Blumen in den Warenkorb, dann ist das von einem Menschen initiiert und ist nicht ein richtiger Bot. Und Google sagt, er spricht da von einem User-Triggered Fetcher. Und deswegen gelten für den diese Regeln nicht, wie für andere Bots, weil die ja andere Bots nicht im Auftrag eines Menschen handeln, wie dieser Google-Agent. So. Und das ist auch nochmal krass und zeigt, was das halt für einen radikalen Wandel so darstellt, jetzt diese neue potenzielle neue Agentic-Version von Google.
Aber darf Google das? Also es gibt doch so eine Regel, dass die nicht so ein Monopol sein dürfen eigentlich und sowas, weißt du? Also weil wenn die das jetzt einfach so machen oder wenn ich jetzt bei Gemini bin und dann holen die sich einfach die ganzen Websites da drauf und sowas alles, das ist ja dann, also...
Ja, ich glaube, die sagen halt so, wie Sundar Pichai gesagt hat, hier die Erwartungen der Nutzer ändern sich so. Da ist natürlich auch immer die Frage, wie selbst nährt man diese Erwartungen der Nutzer so?
Ja.
Aber die wollen sich dann natürlich auch nicht von anderen, es gibt ja auch viele andere Player, die jetzt da an Agentic-Themen arbeiten, die ganzen KI-Player wie OpenAI und Claude und Perplexity, also Anthropic und Perplexity und da wollen sie sich, glaube ich, nicht abhängen lassen und schaffen dann einfach Fakten so. Und ja, zeigt halt nochmal, wie krass sich das Web dann potenziell verändern kann, wenn es so Agentic wird. Und deswegen, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen, meine nicht so wagemutige Prognose, dass halt die bei der AIO wahrscheinlich viele neue agentische Funktionen für Gemini und den AI-Mod vorstellen, die sie dann nach und nach der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Aber in diesem Podcast hier, den wir am Anfang gehört haben, hat er gesagt, 2027 wird Google Agentic werden. Aber ich glaube, dass sie das jetzt, also auch durch diesen Auftritt, den er da hatte, dass das so ein bisschen auch PR-Management ist, dass sie so das nach und nach langsam ausrollen, um nicht alles auf einmal zu machen, eine ganz große Empörungswelle potenziell zu haben, sondern auch, um das ein bisschen besser managen zu können. So. Und
Einmal haben wir darüber gesprochen, und das hat mich noch nachhaltig berührt, ehrlicherweise, dass was das heißt fürs Marketing, und du meintest ja, eigentlich müsste man sich halt auch überlegen, ob man nicht total seine Webseiten irgendwie umstellt und die halt für Bots baut oder für so Agentic, einfach Agentic-Bots, die da sich irgendwie in der Umgebung dann wohlfühlen oder die dann irgendwie auffindbar sind. Was bedeutet das denn jetzt fürs Marketing? Also schon wahrscheinlich auch noch das Erste, aber auch das Zweite, dass man seine Inhalte nicht schützen kann.
Ja, ich finde es halt super schwer zu sagen, weil man ist ja immer, steht ja immer vor dem Dilemma, entweder macht man gar nicht mit und ist dann quasi von der Reichweite, die diese großen Plattformen haben, ausgeschlossen, oder man macht mit und verliert aber einen Großteil seines Geschäftsmodells. So, deswegen ist es schon super schwierig und, glaube ich, muss man dann Case by Case entscheiden. Also habe ich jetzt auch nicht die Patentlösung. Also es gibt auf jeden Fall so Empfehlungen, dass man halt überhaupt erstmal guckt, welche Bots die eigene Website besuchen, dass man so diese Logfiles, die es da gibt, im Blick behält. Und es gibt auch andere Lösungen, abseits dieser Robots-Text zum Beispiel, um solche Bots auszusperren, dann auf technischer Ebene. Irgendwie auf dem Server kann man dann auch noch irgendwie HT-Access-Dateien, ist jetzt nochmal super nerdy, also es gibt auch auf noch tiefer, technischerer Ebene irgendwie die Möglichkeit, das zu unterbinden, da muss man halt auch erstmal verstehen, wie das geht und die Entscheidung, das zu machen und ich glaube, man muss es einfach im Blick behalten, viel mehr, besseren Tipp als das kann ich aktuell nicht geben, aber ich kann noch einmal erzählen, also das war halt eine andere News aus dieser Woche, die mir aufgefallen ist, auch weil du gefragt hast, was ist jetzt die Konsequenz daraus, wie geht man damit um? Und es gab so eine News diese Woche von Bauer, die haben jetzt ihre deutsche Publishing-Sparte, Bauer Excel Media, mit 160 Mitarbeitenden werden sie quasi abwickeln und einstellen, also versuchen einen Teil der Leute, die da beschäftigt sind, in ihre Mutter noch mit reinzunehmen, aber wahrscheinlich, wenn ein Großteil der Leute ihre Arbeit verlieren, weil sie sagen, so quintessentiell, man kann mit Websites kein Geld mehr verdienen. Weil, es gab so eine Pressemeldung dazu, ein längeres Statement von dem CEO, aber auch so offizielles Statement, viele Leute würden Websites nicht mehr besuchen, sondern würden halt auf den Plattformen aktiv, kriegen da teilweise Antworten, auch durch die neuen Entwicklungen im KI-Bereich, würden immer seltener auf Websites durchklicken. Dadurch ist die Monetarisierung auch unter Druck und das führt jetzt dazu, dass solche Marken wie Bravo oder es gab noch ein paar weitere von Bauer, dass die künftig keine eigenen Websites mehr haben, weil die diesen Bereich komplett dicht machen. Was halt also schon mal krass
Bauer
ist.
Bauer sagt quasi, die stellen ein ganzes Department ein, weil sie nicht mehr genug Traffic durch die AI-Overviews bekommen.
Ja, also sie nennen nicht die AI-Overviews namentlich, ja. Aber sie reden schon von den Entwicklungen im KI-Bereich hier. Ja. Ich hatte es zuerst gesehen bei den Kollegen von DWDL, die hatten wirklich so eine Headline, Bauers Rückzug mit Websites sei kein Geld mehr zu verdienen. Mhm. Und in der Pressemeldung ist schon auch so eine Aussage enthalten. Sie nennen da jetzt nicht Google namentlich, sie nennen nicht AI-Overviews namentlich. Und ehrlicherweise ist ja auch nicht nur Google, sondern auch ChatGPT führt ja auch zu kaum Traffic so, hört man immer wieder, dass da die Leute kaum auf die Links klicken so. Insofern, ja, ist es glaube ich nicht nur Google, aber es ist natürlich schon eine krasse News und es war halt
ist
nicht die
krasse Konsequenz, ja.
War halt nicht die einzige News diese Woche, die in diese Richtung geht. Condé Nast in den USA hat so eine Health-Website Self, stellt sie komplett ein. Dann andere Angebote dampfen sie stärker ein. Glamour zum Beispiel ist jetzt ab September, glaube ich, nur noch in UK und USA. Glamour Deutschland soll abgewickelt, eingestellt werden.
Was? Das ist ja auch so crazy.
Ja, und
damit bin ich aufgewachsen.
Glamour Shopping Week haben wir mal bei OMR drüber geschrieben. War ein Riesen, glaube ich, ein Riesenerfolg jahrelang. Vielleicht ist es auch jetzt schwieriger geworden, für die da irgendwie Traffic drauf zu bekommen. Und die dritte News aus der Medienbranche war Vox Media, ist ein US-Medienhaus, unter anderem das New York Magazine gehört dazu, aber auch so Tech-Websites, The Verge, auch die Podcasts die haben auch ein großes Podcast-Netzwerk, auch der Podcast von Kara Swisher und Scott Galloway gehört zu Vox Media. Der Besitzer Jim Bankoff will das jetzt irgendwie wohl einzeln verkaufen, die einzelnen Teile dafür, was ja auch immer so ein Signal dafür ist, dass das so in Summe nicht so gut funktioniert. Mhm. So. Und wenn man das irgendwie, wenn man so ein Auto da die Einzelteile verkauft, damit es irgendwie ausgeschlachtet wird, ist ja immer so, das Auto ist schon fast schrottreif. So. Also ist jetzt zugespitzt formuliert, aber es waren halt so viele Nachrichten aus der Medienbranche, wo man gesehen hat, da kommen jetzt die Auswirkungen dessen, wie sich das Web verändert und dieser Aufstieg von KI, kommen jetzt halt richtig, sind halt wirklich massiv bei den Geschäftsmodellen angekommen. Und das ist halt schon crazy.
Das finde ich schon krass, dass es auch irgendwie so schnell ging dann doch, ne? Also, dass man ja schon so, also man wusste ja schon, hey, da verändert sich jetzt was, da verändert sich auch gerade was in unserer Bubble und in unserer Arbeitswelt. Ja. Aber dass es dann doch so schnell und so fix um die Ecke geht und das jetzt, also fühlt sich für mich so ein bisschen an wie so leider der Anfang.
Naja.
Ja.
Ja, ich glaube, man muss da schon differenzieren. Also bei Bauer muss man ehrlicherweise sagen, es ist auch, also die hatten zum Beispiel Wundervibe, das wird auch eingestellt, das war so eine riesen Frauenplattform. Und die haben halt viel über Social Media, glaube ich, Traffic generiert und haben das auch smart gemacht so. Und die sind die Welle klug geritten, die man reiten konnte. Mhm. Aber es war halt sehr clickbaity und hat dann halt, glaube ich, wenig langfristigen Wert. Also, dass man die Leute so an sich bindet, wenn die dann über irgendwie Facebook irgendwie zu einem klicken, dann ist das ja schon cool, aber man muss die Leute irgendwie langfristig an sich binden.
Oder halt vielleicht auch eine jüngere Generation, ne?
Ja.
Also, ja.
Ja, oder halt irgendwie, also, das heißt ja jetzt viel, dass Publisher auch irgendwie Community-Building machen müssen, Personenmarken aufbauen müssen, so. Newsletter, um die Leute irgendwie an sich zu binden über eigene Kanäle und so weiter. Ich glaube, da kann man schon Sachen machen, ist natürlich sehr, sehr schwierig und, ja, ich glaube, da gibt es vielleicht auch welche, die das besser gemacht haben. Mm. Das klingt natürlich jetzt auch hart, wenn man so darüber spricht, wenn 160 Leute entlassen. Es ist natürlich super bitter und es ist natürlich schon auch für die Medienvielfalt und die Medienlandschaft so, muss man schon immer gucken. So. Also es war nicht so die erfreulichsten News, aber trotzdem halt, glaube ich, was jeder im Auge behalten muss. Ja, um jetzt von einem eher nüchternderen und natürlich nicht so erfreulichen Thema zu einem etwas leichteren Thema doch noch zu kommen in dieser Folge. Lass uns doch mal über Aprilscherze sprechen. Du bist da irgendwie auf einen Trend gestoßen, dass irgendwie Aprilscherze jetzt irgendwie wirklich Wahrheit werden oder zu Produkttests quasi oder Produktverifikation, wie auch immer man es nennen will. erläuter doch mal, was da überhaupt stattfindet.
Ja, also heute ist es, glaube ich, tatsächlich gelauncht. Ich glaube, deine Kollegin Tanja hatte dir das als erstes zugesendet und meinte, guck mal hier, das wäre ja ein Thema und hat tatsächlich auch super gepasst. Denn Amorelie und Happy Brush haben heute eine Schallzahnbürste zusammen rausgebracht mit einem Vibrationsaufsatz. Also man kann da quasi anstelle von dem Zahnbürstenaufsatz einfach einen Vibrator raufpacken und dann es sich gut gehen lassen. Ich sag's mal so. Und
bekommt der Name Happy Brush eine ganz neue Bedeutung.
Genau, das heißt auch tatsächlich, dieses ganze Ding heißt Happy End. Fand ich auch sehr funny. Und das Ganze ist entstanden, beziehungsweise, ich sag mal, vermeintlich entstanden aus einem April-Scherz, weil da hatten sie nämlich schon was gepostet, das sah dann ein bisschen anders aus. Da war irgendwie der Vibrator, glaube ich, hinten an dem Händel von der Zahnbürste oder sowas dran. Hatten sie das schon gepostet?
Das hat Amorelie gepostet oder Happy Brush?
Das hat Amorelie gepostet, genau. Happy Brush da auch schon. Und dann gab es positives Feedback, ein paar Kommentare dahinter. Und dann haben sie was ganz Tolles gemacht, denn wir sagen einfach mal, sie haben diesen Podcast gehört, sie haben Roland gehört und haben gleich danach auch angefangen, eine Serie zu launchen. Und die ist vierteilig, das sind Reels und da ist eine Social Media Angestellte, ich glaube, die war jetzt da noch nicht so hoch oder sowas, aber genau, die sitzt dort und meint halt, oh shit, ja genau, ich habe das gepostet, weil war ja so funny irgendwie mit dem mit der Collab. Und jetzt ist ihre Aufgabe, über diese vier Teile dann dieses Produkt wirklich rauszubringen. Und dann am Ende von der Serie ist es dann tatsächlich auch soweit. Und jetzt ist quasi das Ende der Serie und sie haben dieses Produkt wirklich rausgebracht.
Ja, schon eine lustige Idee. Und wir haben gerade eben im Vorgespräch gesagt, dass ticks so many checkboxes von Marketing-Trends irgendwie, ist eine Collab von zwei Marken irgendwie, die sich beide an eine junge Zielgruppe wenden, Amorelie, Happy Brush. Es gibt diese natürlich April-Scherz-Trends, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, und diese mit dieser Serie ist natürlich auch irgendwie smart. Mir ist gerade aufgefallen, und das kleine Sneak Peek in die Keynote, da wird das auch kurz Thema sein, dass es so häufig so Workplace-Comedy gibt, so als Serie.
Mhm. Ja.
Flaconi macht sowas. Im Grunde ist diese Boaban-Serie war ja auch irgendwo Workplace-Comedy.
Ja.
Und da ist ja genauso, dass die Social Media Mausi ist nicht meine Formulierung, sondern so wird es in dieser Serie genannt, von ihrer Chefin unter Druck gesetzt wird, das jetzt auch wirklich innerhalb kürzester Zeit in ein echtes Produkt zu gießen, so quasi. Aber da fand ich smart, das so zu machen und
ich finde, dieses Workplace liegt ja auch sehr nahe, ne? Weil ich finde ja immer noch dieses ganz große Beispiel von, wie es gut funktioniert, ist ja Stromberg. Ist ja auch Workplace. Und ich
finde, The Office, was ja quasi das Vorbild von Stromberg war.
Genau, ja. Deswegen liegt das irgendwie nah. Und es hat uns dann auch auf andere Themen gestoßen, wo das genauso war, dass quasi ein April-Scherz oder ich sag immer noch vermeintlicher April-Scherz gepostet wurde. Und ich habe das Gefühl, da wurde dann so ein bisschen ausgetestet, wie reagiert denn die Community auf dieses Produkt? Und falls sie dann gut reagiert, bringen wir das doch einfach mal raus. Und finde ich an dieser Stelle eigentlich auch ganz smart, weil du testest halt eben, guckst, du hast auch nicht die großen Produktionskosten, vielleicht mit einer total ausgeflippten Collab oder sowas, sondern guckst halt erstmal und dann geht's los. Und genauso haben das zum Beispiel auch Lidl Deutschland gemacht mit einem Döner-Croissant. Die haben am 1. April einen Post gepostet mit einem Foto von einem Butter-Croissant und Döner-Füllung und haben dann so auch Spaß geschrieben, hey, das ist jetzt neu im Sortiment. Und direkt darunter fragt Lidl dann tatsächlich auch, hey, ich mache keinen Spaß, soll ich das so in den Backshop bringen? Und die Community ist da total drauf aufgestiegen. Das hatte jetzt, ich habe heute geguckt, 72.000 plus Likes, 1.500 Kommentare. Und am 10. April haben sie dann tatsächlich direkt angekündigt, hey, das wird eine reale Aktion. Wir haben eine Kooperation mit Muka Kebab in Berlin-Kreuzberg. Und da könnt ihr alle hinkommen und dann könnt ihr so ein Croissant, ich glaube 1.000 gratis Döner-Croissants gab es. Und ein Getränk und ein limitiertes Shirt von diesem Dönermann, worüber wir darüber gesprochen haben, aber schon vor ein paar Podcasts drüber gesprochen haben. Der schneidet das dann kein Dönerfleisch, sondern so ein Croissant. Und dann haben sie es auch total smart gemacht. Sie haben sich nämlich auch Riton dazu geholt, der dann da auch an diesem Dönerstand war.
Bekannter TikToker, ne?
Genau, 23, kommt eigentlich ursprünglich aus Hannover und er hat am Ende März hat er einen Crookie vorgestellt und zwar in einer Mintner Bäckerei. Das ist eine wie nennt man das?
Eine Kreuzung aus Croissant und Cookie.
Genau, ja, so. Und das hat auch schon dazu geführt, dass irgendwie 10- bis 15-Jährige sich in dieser Bäckerei angestellt haben und einen totalen Hype ausgelöst haben. Und Lidl hat sich den einfach auch geholt. Und das hat dann dazu geführt, dass tatsächlich ein 11-Jähriger 5 Stunden in der Schlange in Berlin für ein gratis Döner bzw. Croissant, Döner-Croissant-de-Cran, weiß ich nicht, hat er gewartet. Also hat auch sehr gut für sich
funktioniert. Schöne neue Welt. Wenn meine Tochter mal 5 Stunden für ein Döner-Croissant ansteht, dann weiß ich.
Du musst mit
sie
anstehen.
Hat das Handy zu früh bekommen.
Du musst mit anstehen.
Ja, schauen wir mal. Also ja. Sie haben es aber jedenfalls nicht in den Backshop gebracht, aber trotzdem war es ja ganz smart, glaube ich, da die auf die Community-Wünsche so einzugehen, dass sie es wirklich dann einmal in echt rausgeben und dann auch noch für Oma.
Ja.
Auf jeden Fall eine smarte Aktion. So.
Genau.
Aber es war nicht die einzige.
Genau.
Es gab noch weitere, die das gemacht haben.
Es gab noch Ikea, die haben mit Chupa Chups zusammen ein, ich sage übrigens, Köttbullar Lolli rausgebracht.
Das ist aber falsch. Jetzt darf ich einmal die Aussprache korrigieren.
Ja, was sagt man eigentlich?
Köttbullar.
Und da muss ich ehrlich sagen, das ist, mein Freund sagt das auch und das nervt mich, weil der ist nämlich auch so jemand, der so Fin sagt, weißt du? Das ist so, natürlich ist es falsch, aber trotzdem sagt man es einfach nicht.
Es ist vor allen Dingen auch eine sehr deutsche Eigenschaft, alle Namen, Ortsnamen und so weiter immer Barcelona so aussprechen zu wollen, wie man sie in der Originalsprache ausspricht. Ja. Deswegen darf ich auch weiterhin Coachella sagen, obwohl es falsch ist, wie unsere Follower abgestimmt haben.
Genau, die haben das auch als April-Scherz gepostet und bringen jetzt aber im Juni wohl in ausgewählten Läden ein Lolli zusammen mit Chupa Chups, der eben nach Köttbullern oder Köttbullern schmecken soll.
Und Heidelbeer, die Marmelade.
Und das ist jetzt für mich, ist das alles halt so ein bisschen gestaged, habe ich ja jetzt schon lang und breit erklärt, aber du hast ein Beispiel gefunden, wo das tatsächlich so war, also wo es wirklich ein April-Scherz wohl war.
So wirkt es zumindest. Ja,
ja. Finde ich nämlich auch.
Ich hatte es in meinem Feed und musste schon sehr schmunzeln. Das Prinzip ist ganz einfach, also es gibt eine Konditorei in Michigan, in den USA. Und die machen, wenn man sich deren Feed anguckt, das sind die schönsten Kuchen. Wirklich sehr, sehr edel gestaltet. Kosten wahrscheinlich auch riesige Summen, wenn man die irgendwie für seine Hochzeit bei den Kuchen in Auftrag gibt. Sie haben dann aber eben am 1. April ein Bild von einem Lammkuchen gepostet, der furchtbar schrecklich, also wirklich wie von einem, also so als ob ich ihn gebacken hätte, sagen wir mal.
Ja, es hatte so Glubschaugen,
ja, Glubschaugen und
die Zähne waren
so ja,
ganz verformt und so grau auch von der Farbe.
Wofür niemand wirklich Cola ausgeben würde, ja. So. Aber das Ding ist halt irgendwie total durch die Decke gegangen. Wie gesagt, ich hatte es auch in meinem Feed, über 4000 Kommentare. Über 60.000 Likes. Sie haben auch irgendwie in einem anderen Post geschrieben, dass sie 4 Millionen Views, ich glaube, sie haben es dann noch ein-, zweimal noch obendrauf gepostet. Aber dann gab es auch Presseberichterstattungen, TMZ und so weiter. Also ist wirklich durch die Decke gegangen.
Ich muss einmal sagen, was eine Reaktion davon war. Das finde ich finde die Kommentare immer sehr lustig. Ich liebe die Kommentarsektion. Und jemand hat darunter geschrieben, "Where's the knife? I need to put it out of his misery."
Also wenn ihr jetzt die Videoversion vom Podcast guckt, wir blenden das jetzt vielleicht, können wir es einmal einblenden, damit ihr es direkt vor Augen habt. Man kann diesen Kommentar danach wirklich sehr gut nachvollziehen. Und jetzt ist es eben so, dass sie diese Horror-Lammkuchen auch wirklich selbst so in diesem Look produzieren und damit offenbar auch sehr erfolgreich sind. Irgendwie haben sie gemeldet, es war irgendwie sofort ausverkauft.
Ja.
Und ja. Schon crazy. Also halt so eine kleine Konditorei, irgendwie ein kleiner Laden da im Bible Belt. Und im Bible Belt ist Michigan Bible Belt, Detroit Area, egal. Irgendwo in New York, in der Großstadt, wo die super smarten Marketing-Leute sitzen so. Mhm. Einfach eine lustige Idee gehabt und damit erfolgreich gewesen.
Ja.
So. Und ich fand es lustig.
Also was ich finde, was man daraus vielleicht ziehen kann, ich meine, der 1. April ist ja jetzt um, vielleicht will man nicht so richtig warten bis zum nächsten 1. April, wo man da irgendwie was ankündigt oder so. Aber ich finde, so ein bisschen kann man es ja auch ohne den 1. April machen, oder? Man kann ja einfach mal wenn man so eine ganz weirde Idee hat, kann man es ja einfach mal posten auf Social Media und sagen, guck mal, hier haben wir eine Collab. Und dann kann man mal gucken, wie die Leute reagieren, ob die es halt total scheiße finden oder ob die es halt total cool finden. Und dann, ja, okay, dann machen wir es halt wirklich.
Und wenn es untergeht, ist ja eigentlich auch scheißegal. Ja?
Natürlich, ja. Also ich meine, wir sind ja sowieso in der digitalen Welt. Ist ja, also was du da postest, ist ja eh in 10 Tagen von deinem Feed verschwunden. Also weißt du, was ich meine? Naja. Deswegen, ja.
Ja, für mich zeigt es irgendwie eigentlich 2 Sachen. Zum einen irgendwie Rachel Carton, die wir hier schon häufig zitiert haben, hat auch geschrieben, dass viele Marken so am 1. April so viele gute Ideen rausballern und sie nicht ernst machen. Eigentlich müsste man sie ernst meinen und wirklich machen. Und dann ist es auch so ein bisschen, ist vielleicht so der Vorteil von diesem ganzen Wandel von Social Graph zu Interest Graph, dass man halt halt die Chance hat, dann auch irgendwie, dass halt auch so eine kleine Konditorei dann die Chance hat, quasi weltweit gesehen, also die sind ja auch in meinem Feed gelandet, wie gesagt. Ja. Also früher konnte man dann vielleicht auch virale Reichweiten generieren, aber dann mussten die Leute es aktiv teilen so und jetzt kommt man halt durch diesen algorithmischen Feed, kann man eine krasse Reichweite mit sowas generieren und auch wieder was, worüber wir jetzt auch zuletzt immer wieder gesprochen haben, Imperfektion so irgendwie. Ja. Irgendwie was halt so, wie sagt man auch, Pattern Interruption, wo die Leute irgendwie innehalten und denken, hä, was ist das denn? Dass sowas halt gut funktionieren kann. Ich meine, das gibt es ja zu April-Scherzen relativ häufig, aber wenn man es irgendwie smart macht und dieser scharfe Lammkuchen hier hat mich wirklich, war ein Scrollstopper und hat mich sehr schmunzeln lassen. Also kann man vielleicht schon irgendwie einen Weg finden, das ganz gut nachzumachen. Yes, damit sind wir schon fast am Ende der Folge angekommen. Wir haben diesmal keinen LinkedIn-Post der Woche, sondern quasi ein anderes Content-Piece der Woche, was Julia auf Instagram entdeckt hat. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat. Ich musste auch sehr darüber schmunzeln, muss ich gestehen.
Ich glaube, ich habe es gestern Abend oder so entdeckt und habe es dir dann rübergesendet. Ich habe es mir wirklich 10-mal angeguckt und ich fand es so lustig. Und zwar hat die Sportschau gepostet unter dem Pseudonym, hey, ich bin Praktikant und möchte hier eigentlich gerne mal kommentieren, so ein Fußballspiel. Haben dann auch ein Fußballspiel gezeigt und ja, dann ist Folgendes passiert.
Tor. Florian Wirtz. Ist drin.
Ja, ich finde es herrlich. Ich finde es toll. Ja, es passt auch ein bisschen wieder in das, was wir gerade eben gesagt haben, dieses Pattern Interrupting.
Ja, man erwartet jemanden, der sich so total aus der Hose schafft so, ja, und total aufregt.
Ja.
Wie diesen, es gibt ja so einen Fan der von Galatasaray, der, glaube ich, oder von Fenerbahçe, so einen türkischen Fußballfan, der immer total durch die Gegend total brüllt. So, und ja, das, sowas Ähnliches erwartet man da dann natürlich, ja, auch, dass jemand sich so überanstrengt.
Ja. Und dann kommt einfach so.
Und dann ist es halt ein bisschen,
ja,
anders so.
Ja, also ja, ich finde es herrlich. Ich finde, es zeigt so viel, hat bei mir auch sehr viele Boxen getickt. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Es war ja auch ein großer Trend mit, hey, ich bin der Praktikant oder ich bin die Praktikantin und ja, sei lieb und dann irgendwas Komisches gepostet. Deswegen, ich fand es super, toll gemacht, Sportschau. Und es hat mich sehr amüsiert.
Yes, aber damit sind wir jetzt endgültig am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bewertet uns gerne auf den Plattformen, schickt uns Themenvorschläge, sonstiges Feedback sind wir immer sehr dankbar für. Und ja, ansonsten hören wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.
Bis dann!
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.